Willkommen zur heutigen Telefonkonferenz von RCM mit dem Thema Kapitalmarkt und Kernfonds. Wir möchten Sie vorweg auf ein paar Punkte zum Ablauf der Telefonkonferenz hinweisen. Die gesamte Konferenz wird aufgezeichnet. Die Aufzeichnung wird Ihnen über die elektronischen Medien zur Verfügung gestellt. Fragen können Sie uns gerne nach der Telefonkonferenz mittels E-Mail an dalibor.gavrich@rcm.at schicken. Wir werden diese umgehend beantworten. Die Unterlagen, die Sie im Vorfeld von uns erhalten haben, dienen nur zur internen Verwendung und sind nicht zur Weitergabe an Kunden. Vielen Dank. Einen wunderschönen Nachmittag und herzlich willkommen zur heutigen Telefonkonferenz zu dem Thema Kapitalmarkt und Kernfonds. Wir haben terminmäßig fast eine Punktlandung hingelegt. Gestern war der Weltfondstag, also nicht der Weltspartag, der Weltfondstag, wohlgemerkt. Vielleicht haben Sie auch den in Ihren Filialen und in Ihren Banken auf die eine oder andere Art als Aufhänger für Kundenansprachen verwendet. Beispielsweise haben wir gestern bei uns hier in der Mutgasse für unsere Kolleginnen und Kollegen in der hier stationierten Verbundunternehmen, also Raiffeisen Bausparkasse, Leasing, Factoring und so weiter, Vorträge zum Thema Investment vorgehalten. Und dafür haben wir tatkräftige Unterstützung von dir, liebe Eva, bekommen.
Guten Tag.
Du bist ja auch die hauptverantwortliche Fondsmanagerin unserer Kernfonds. Daher freut es mich umso mehr, dass du auch heute wieder Zeit für uns gefunden hast. Danke dafür.
Sehr gerne.
Wir werden uns also, wie gesagt, den Kernfonds widmen. Bevor wir das tun, schauen wir uns im Vorfeld noch an, was die großen volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen, die großen Volkswirtschaften so gemacht haben, welche Vorgaben haben sie uns gegeben, beziehungsweise wie sind unsere Erwartungen dazu. Da darf ich das Wort an dich übergeben, liebe Eva.
Danke, sehr gerne. Sie finden in Ihren Unterlagen einige Slides oder zu den volkswirtschaftlichen Aussichten und auch unter anderem beginnt es gleich damit einmal mit der Performance nach Assetklassen seit Jahresanfang. Und wie man hier sehen kann, die Performance war sehr unterschiedlich und wie wir auch alle mitbekommen haben, waren die Entwicklungen in den ersten Wochen sehr turbulent an den Märkten. Die Märkte werden bis jetzt getrieben von Rezessionsängsten, die vor allem am Jahresanfang sehr schlagend waren, auch nicht nur für Europa, sondern auch für die USA und andere Regionen. Wir werden aber auch von einer Vielzahl von anderen politischen Themen begleitet, wie zum Beispiel das in UK das Referendum über den EU-Verbleib, das mittlerweile an den Märkten sehr stark diskutiert wird unter dem Titel Brexit. Aber auch die Präsidentschaftswahlen in den USA sind ein Thema, das jetzt immer öfter auftaucht und auch diverse Wahlen, wie zum Beispiel in Russland oder auch in Spanien. Das alles hat natürlich einen Einfluss auch auf die Märkte sowie auch die Konjunktur in den USA und Europa viel diskutiert ist. Es haben sich die Aussichten für die Konjunktur in beiden Bereichen verbessert, wo man aber sagen muss, auch aufgrund von Sentimentsumfragen kann man sagen, dass die Entwicklung in den USA einfach stärker ist als in Europa. Von der konjunkturellen Seite ist es so, dass man längere Zeit den Eindruck hatte, dass die Konjunktur in Europa oder in der Eurozone etwas kraftlos ist, aber das erste Quartal im Vergleich zum vierten Quartal schaut schon etwas besser aus. Grundsätzlich muss man sagen, die Erwartung für das Wachstum, die wir haben für Europa, liegt bei rund 1,6%. Es ist, wie gesagt, gedämpft, aber das erste Quartal etwas besser. Und von der Inflationsseite ist so, dass es noch immer nicht so einfach ist. Die Inflation im März war quasi null und die Kerninflation bei 1%. Unsere Erwartung ist, dass die Inflation 2016 bei ca. 0,3% liegen wird. Also nach wie vor ein sehr niedriger Wert. Es besteht auch die Gefahr, dass in den nächsten Monaten vielleicht die Zahlen sogar noch in den negativen Bereich gehen werden. Wie bereits in der letzten Telefonkonferenz besprochen, hat hier der Ölpreis auch einen wesentlichen Einfluss. Von der Arbeitslosenquote in den USA oder von den Arbeitsmarktzahlen sind wir hier deutlich schwächer als in den USA. Hier liegt die Arbeitslosenquote nach wie vor über 10%, ist aber auch hier leicht rückläufig. Aber da heben wir uns schon deutlich nach unten von den USA ab. Dort sind die Zahlen einfach viel besser. Hier ist eine Arbeitslosenquote von rund 5%. Das kommt sozusagen einer Vollbeschäftigung gleich. Das Wachstum ist relativ stabil. Hier kann man sagen, dass die Industrie besser ist, als man ursprünglich gedacht hat. Der Konsument schwächelt hier etwas. Vom Immomarkt her schaut es relativ gut aus derzeit. Die öffentlichen Ausgaben, kann man sagen, sind auch okay. Also wir sagen hier, die Konjunktur zeichnet eigentlich ein relativ freundliches Bild ab im Vergleich zur Vergangenheit. Die Wachstumsprognosen von uns liegen hier bei 2,1% für das Jahr 2016. Und bei der Inflation muss man sagen, dass auch hier die Inflationserwartung besser ist als in Europa. Man erwartet für 2016 eine Zahl rund von 1,3 Prozentpunkten. Und was man hier auch sagen kann, ist, dass über den Arbeitsmarkt her eben eine Unterstützung kommt. Man würde von der Seite eine Zinserhöhung verkraften und weil ich das Wort Zinserhöhung schon verwende, wir sind hier im Gegensatz zu Europa seit Ende des Jahres 2015 in einen Zinserhöhungszyklus eingestiegen. Man muss aber sagen, dass zu dem Zeitpunkt, wie die erste Zinserhöhung stattgefunden hat, man weitere Zinsschritte eingepreist hatte für das Jahr 2016. Hier werden mittlerweile Zinsschritte wieder herausgenommen und hier gehen auch die Meinungen auseinander. Von unserer Seite erwarten wir uns noch einen Zinsschritt im heurigen Jahr aus aktueller Sicht, aber den erst relativ spät im Jahr. Wie ich eingehend schon gesagt habe, es sind Präsidentschaftswahlen, es sind auch andere Termine, so wie Brexit. Und man geht davon aus, nachdem die Yellen ja auch immer wieder Bezug auf nicht nur die USA nimmt, sondern vor allem andere Märkte auch, wo sie ja sehr stark Bezug auch auf China genommen hat, dass man das alles berücksichtigen wird. Aber insgesamt die Konjunktur in den USA besser als in Europa. Und wenn ich jetzt noch den Kreis zu den Emerging Markets vielleicht schließen möchte, kann man hier einfach sagen, die Emerging Markets hatten ja, wenn man das Jahr 2015 oder 2014 hernimmt, hatten immer wieder Phasen, die nicht sehr einfach waren. Hier kann man aber sagen, dass vor allem am Jahresanfang, wo China nicht sehr gut ausgeschaut hat, wo man eigentlich die Erwartungen relativ skeptisch waren, kann man sagen, dass das aktuell stabiler ist, aber man derzeit auch von unserer Seite nicht mehr erwartet. Man kann einfach generell sagen, die Emerging Markets als Gesamtes stabil, keine besonderen Erwartungen, also eher seitwärts. Aber hier muss man wirklich in die Tiefe gehen, also in den Emerging Markets, in die einzelnen Regionen hineinschauen. Lateinamerika, Asien, Osteuropa. Und da kann man im Generellen sagen, Asien hat man eben das Thema China, das haben wir schon besprochen. Indien, immer wieder gut für positive Überraschungen, aber derzeit eine Seitwärtseinstufung von uns. Und Osteuropa grundsätzlich positiver gesehen, hier ist Russland sowieso ein eigenes Thema. Hier muss man sagen, ist die Stabilisierung schon im Gange. Das Sorgenkind, wenn man die Emerging Markets derzeit hernimmt, ist Lateinamerika. Und hier vor allem gibt es Thema zum Beispiel in Brasilien, aber generell ist das Thema der Rohstoffe sehr stark in Lateinamerika präsent. Und darunter haben vor allem die lateinamerikanischen Staaten gelitten in der Vergangenheit.
Das heißt, wenn wir beim Thema Emerging Markets jetzt auch bleiben, Emerging Markets ist nicht immer gleich Emerging Markets. Also es gibt da sehr, sehr starke regionale Unterschiede und weil wir auch immer wieder in den Medien auch gelesen haben, Vorsicht jetzt bei Emerging Markets, weil jetzt geht es irgendwie nur noch bergab. So ganz kann man das halt natürlich nicht verallgemeinern. Also man muss innerhalb der Emerging Markets sehr wohl schauen und es gibt durchaus gute Chancen. Und langfristig lebt ja immer noch die ursprüngliche Idee der Emerging Markets mit Wirtschaft wird angekurbelt, die haben die Bevölkerungsstrukturen für die Zukunft
und also so weiter. Also das ist jetzt wirklich ein kurzfristiger Auszug, was ja auch nicht mit der Veranlagungsdauer von einem Fondsinvestor übereinstimmt. Weil da ist die Veranlagungsdauer ja langfristig. Aber für uns als Fondsmanager müssen wir auch immer den kurzfristigen Ausblick berücksichtigen.
Perfekt. Kurzfristiger Ausblick, Stichwort Emerging Markets, Stichwort Rohstoffe. Stichwort Öl, ein Stichwort nach dem anderen. Aber Öl ist so das bestimmende Thema, natürlich die anderen Rohstoffe auch. Aber wenn wir jetzt unseren klassischen Retail-Kunden hernehmen, dann ist das der Ölpreis, glaube ich, das, was er am ersten noch spürt in Form von tanken, billiger tanken und so weiter. Darum auch hier die Frage zum Öl, ohne es zu sehr strapazieren zu wollen. Öl ist nach wie vor niedrig. Wie sehen wir so auf Jahressicht die Entwicklung? Wird es eher ein bisschen steigen, ein bisschen fallen? Ist ja schwierig zu sagen.
Das Öl ist wirklich ein sehr spannendes Thema und ein sehr wichtiges Thema, wie wir auch vorher bei den Makrozahlen gehört haben von der Inflationsseite her. Diese Woche war schon sehr spannend in diesem Bereich, muss man sagen. Es hat ja Gespräche gegeben und diese Gespräche von Seiten der OPEC sind ja in Doha gescheitert und man hat auch starke Bewegungen im Erdöl gesehen nach unten zum also zum Wochenanfang. Die wurden abgefedert durch einen Streik, den es aktuell in Kuwait gegeben hat. Dieser Streik ist jetzt beendet und man sieht auch, wie die Ölmärkte sofort jetzt reagiert haben auf diese Beendigung des Streikes. Grundsätzlich muss man sagen, dass es eine Saisonalität im Öl, in der Ölnachfrage gibt. Im zweiten Halbjahr ist die Nachfrage nach Öl grundsätzlich immer höher. Und es ist so, dass aufgrund des niedrigen Ölpreises es ja Anpassungen in diesem Segment gibt. Und man kann sagen, dass die auch auf vollen Touren ist. Und die US-Schieferölproduktion hat ja bereits hat bereits deutlich darauf reagiert, auf dieses Preisniveau, was derzeit am Markt vorherrscht. Und die Produktion wurde quasi zurückgenommen. Und all diese Sachen sollten dazu beitragen, dass mit einer steigenden Nachfrage im zweiten Halbjahr dieser Reduktion von der Schieferölproduktion und weiteren Maßnahmen der ganze Markt wieder besser in Balance kommen sollte. Das ist die derzeitige Erwartung. Man kann auch sagen, dass die letzten zwei Tage, da gibt es eine Meldung von der Commerzbank, wo man sagt, man hat gesehen, wenn die Nachfrage oder das Angebot sich verknappt, was das bedeutet, dass die Preise sich wieder stabilisieren. Und heute, wenn es wieder mehr Angebot gibt, dann geben die Preise wieder nach. Also wir erwarten deswegen im zweiten Halbjahr aus derzeitiger Sicht, dass die Ölnachfrage steigt, das Angebot etwas knapper wird. Und das sollte positiv für den Ölpreis sein. Und die derzeitige Schätzung auf Jahresende bis 12 Monate liegt bei rund US-Dollar 50. Und das hat natürlich in allen möglichen Bereichen wieder Auswirkungen wie Inflation, Auswirkungen auf Emerging Markets. Also hier sind wir konstruktiv, was den Ölpreis angeht, von der Schätzung her.
Okay, super, vielen Dank. Das heißt, Ölpreis nach wie vor niedrig, aber tendenziell zum Jahresende hin oder auf 12-Monats-Sicht
leicht steigend. Genau, das ist die derzeitige Schätzung, ja.
Gut, das heißt, das wird aber dann die Inflation bei uns in Europa speziell auch damit beeinflussen?
Das wird allalong natürlich die Inflation beeinflussen. Derzeit merkt man es ja in den Inflationszahlen, ob das die Zahlen in Österreich sind oder in anderen Ländern oder Regionen, dass der sehr niedrige Ölpreis sich durchschlägt und wir deswegen sehr weit unten sind und natürlich auch bei der EZB sehr weit vom Ziel entfernt sind, das sich die EZB gesetzt hat.
Okay, gut. Das heißt, wenn man das ein bisschen zusammenfasst, in ein, zwei Worten, dann Amerika läuft?
Ja.
Europa läuft nicht ganz so gut, aber zumindest einmal bewegen wir uns in die richtige Richtung.
Genau.
So zartes Pflänzlein, Wirtschaftswachstum, wenn man so will.
Genau.
Und die Emerging Markets halt sehr divergierend, ein bisschen unterschiedlich, aber das große langfristige Thema lebt ja nach wie vor.
Genau, das ist korrekt.
Das heißt, für den Anleger ergibt sich da halt natürlich ein sehr unterschiedliches Bild. Wenn er mich jetzt fragen würde, wo soll ich investieren, würde ich mir fast ein bisschen schwer tun, um ehrlich zu sein. Und so fühlt sich der Retail-Anleger, glaube ich, der klassische auch. Es gibt natürlich die Kunden, die von vornherein wissen, wie sie anlegen, die ihr eigenes Portfolio zusammenstellen. Die machen das sowieso von sich aus, aber ich glaube und gefühlsmäßig sind die meisten Kunden diejenigen, die so ein bisschen einen Input von uns Bankern sozusagen brauchen. Und die Frage ist auch, wie viele Kunden haben wirklich Zeit, sich intensiv mit diesem Thema zu beschäftigen? Welche Wertpapiere nehme ich jetzt? Wie baue ich sie zusammen? Und so weiter und so fort. Ideal für solche Anleger wäre natürlich ein global investierter gemischter Fonds.
Ja.
Und siehe da, wir sind bei unserem Thema, wir sind beim Thema Kernfonds. Das ist ein globaler, gemischter, breit diversifizierter Fonds. Und da auch die Frage an dich, Eva, nachdem du ja hauptverantwortlich bist für die Kernfonds, zumindest für die drei Kernfonds mit Aktienquote. Wir haben dieses seit Jahresbeginn entwickelt. Frage Nummer 1 und Frage Nummer 2. Wie haben sich so die Themen, die wir jetzt besprochen haben am Markt, bei uns bei den Fonds eingewirkt, ja. So, jetzt ist das richtige Wort.
Natürlich hat man die Entwicklung an den Finanzmärkten, sieht man natürlich in einem Raiffeisenfonds sicherer Ertragwachstum in allen Fonds, die quasi marktorientiert sind, kann man diese Entwicklungen sehen. Das heißt, am Jahresanfang, wie die Korrektur an den Aktienmärkten war, hat man das auch im Kursverlauf gesehen. Man sieht auch die Entwicklungen an den Anleihenmärkten sehr gut. Wir sind im Raiffeisenfonds Sicherheit im positiven Bereich. Hier kann ich nur wieder sagen, wie auch schon im letzten Call, den wir hatten, dass wir hier die Ertragserwartungen zurückschrauben müssen, weil die Ertragserwartungen in den einzelnen Assetklassen, egal ob innerhalb der Aktien oder innerhalb der Anleihen, zurückgegangen sind und wir hier sehr vorsichtig sind. Und im Ertrag und auch im Raiffeisenfonds Wachstum gilt das Gleiche hier eben unterschiedlich, ob ich eher an Aktien orientierter bin und im Raiffeisenfonds Wachstum bin oder ob ich eben ein ausgeglichener Investor bin und im Raiffeisenfonds Ertrag investiert bin. Das heißt, wir können uns natürlich diesen Bewegungen nicht entziehen, weil wir ja immer zu einem gewissen Teil in den Märkten investiert sind. Das heißt, sie werden immer ein Aktieninvestment haben und sie sind auch immer in Anleihen investiert. Aber der große Vorteil dieser Produkte ist, dass sie weltweit investieren können, dass sie unterschiedliche Stile einsetzen können, dass sie hier wirklich sehr breit gestreut und diversifiziert sind. Und wir das auch im Rahmen einer taktischen, strategischen Asset Allocation oder anderen Strategien sehr stark tun. Aus derzeitiger Sicht sind wir so positioniert aus der taktischen Asset Allocation, dass es eine vorsichtige Ausrichtung gibt und wir hier Aktien untergewichtet sind. Und auf der Bond-Seite gibt es unterschiedliche Beimischungen.
Das heißt, taktisch würde den kurzfristigen View sozusagen darstellen?
Genau. Also taktisch, sagen wir, ist ein Zeitraum von 1 bis 3, vielleicht 6 Monaten. Mhm. Eine strategische Ausrichtung ist immer eine langfristige Ausrichtung. Aber es kommen hier wirklich eine Vielzahl an Strategien zum Einsatz und das, was ich Ihnen jetzt eben berichtet habe, ist die kurzfristige Sichtweise. Weil grundsätzlich haben wir den Zugang, dass Aktien interessant sind und deswegen wir auch sehr interessiert sind an Investments in den Aktienmärkten. Aber was man natürlich auch aus den Medien oder aus diversen Fachzeitschriften hat entnehmen können, es gibt innerhalb der Aktien sehr große Verschiebungen innerhalb der Branchen, auch Bewegungen bei den einzelnen Ländern. Und das ist eben die Aufgabe vom Fondsmanagement bei uns im Haus, dass wir versuchen, aus diesen Bewegungen das Beste für den Kunden, also für den Fonds, daraus resultieren zu können.
Also kurzfristig hast du gesagt, aus dem taktischen Bereich sind wir im Moment ein bisschen untergewichtet, mhm, weil gerade die Vorgaben so sind. Aber wenn wir uns langfristig uns anschauen, wir veranlagen ja als Anleger im Investmentfonds mal langfristig, gehen wir schon davon aus, dass Aktienbeimischungen einfach sinnvoll sind, all along.
Natürlich. Also das ist unsere Grundmeinung, dass wenn Sie einen langen Zeitraum haben zum Investieren, das ist ja schon einmal die Grundentscheidung, wenn ich ein Investment tätige als Privatperson oder auch als institutioneller Kunde, wie lange habe ich Zeit, um mein Geld zu veranlagen? Umso länger der Zeitraum ist, umso ratsamer ist es, eine Aktienbeimischung in einer höheren Quote vorzunehmen, weil natürlich Risiko wird im langfristigen Betrachtungszeitraum sollte bezahlt werden. Man muss natürlich dort genau schauen, in was man investiert, aber wie gesagt, das ist unsere Aufgabe, aber eine Aktienbeimischung ist definitiv zu empfehlen.
Mhm. Vor allem, weil du auch gesagt hast, längerfristiges Anspannen, da natürlich klassisch das Stichwort Pension, oder?
Definitiv Pension, also es kommt immer darauf an, wann man damit beginnt, vorzugsweise schon recht früh damit beginnt, um vom Zinseszinseffekt zu profitieren. Wir bei uns im Haus bieten ja auch, wie Sie alle wissen, den Vorteil an des Vermögensaufbaus, wo man mit 50 Euro im Monat schon einzahlen kann und somit zum Beispiel, wenn man ein Mischprodukt nimmt, sowohl von Aktien und Anleihen profitiert und somit schon sehr frühzeitig den Vorteil mitnehmen kann und umso einfacher ist es nachher, wenn man dann schon in größeren Schritten auf die Pension zugeht.
Genau, und ein Thema, das natürlich auch nochmal pro Aktien ist, ist das Thema der Dividenden.
Ja.
Und Dividendenrendite, weil man als Investor, wenn man mal auf Aktien trimmt, mehr oder weniger, sehr gerne dieses Thema auch vergisst. Ja, dass Dividenden einfach einen Großteil, all along wirklich einen Großteil des Gesamtertrages auch ausmachen.
Nein, also Dividenden sind ein großes Thema. Das war auch ein großes Thema schon seit vielen Monaten an den Märkten. Also Dividenden, also Aktien mit einer hohen Dividendenrendite und auch Dividendenprodukte im Aktienfondsbereich sind sehr nachgefragt. Und man muss sagen, Aktien bleiben ja auch aufgrund dieser ansprechenden Dividendenrendite eine Alternative. Also es ist immer gescheit, aus derzeitiger Sicht in solche Titel oder Fonds investiert zu sein.
Mhm. Wenn wir jetzt das nochmal Revue passieren lassen, dann ist eine Aktienbeimischung auf jeden Fall interessant und je mehr Zeit wir haben, umso mehr sollte es auch sein.
Also für den Investor, der den das Zeitbudget hat, das lang genug ist, sollte auf jeden Fall Aktien haben.
Was ist denn dann aus deiner Sicht das Allerwichtigste, wenn sich ein Kunde wirklich für ein Investment mit, also ein Mischfonds, in dem Fall einer der Kernfonds, mit Aktienquote entscheidet?
Auf jeden Fall einmal die Laufzeit, also wie lang er sein Geld zur Verfügung stehen kann, weil man ist ja am Kapitalmarkt. Also das ist auf jeden Fall ein ganz großes Thema, was man abklären sollte.
Dazu vielleicht kurz auf Folie 21. Wir haben die Folie genannt, glücklichster bzw. unglücklichster Kunde. Speziell hier herausgenommen den Raiffeisenfonds Sicherheit. Und Sie sehen hier blaue und graue Balken, einmal nach oben, einmal nach unten zeigend. Kurz, was sagt diese Folie aus? Da steht unten überall Roll 1, 3, 5 und 10 Jahre. Das bedeutet nichts anderes, als dass, nehmen wir zum Beispiel den ersten Balken her, jede Einjahresentwicklung rückwirkend sich angeschaut wurde und hier dargestellt wurde. Sprich, jede Einjahresentwicklung, seitdem es den Fonds gibt, seit 22. Juni 1998, wurde die Folie läuft bis zum Jänner 2016 angeschaut und dargestellt. Das heißt, in der ersten Spalte, im ersten Balken, sehen wir ein Minimum von -12%. Das sagt aus, dass die schlechteste Einjahresentwicklung -12% ausgemacht hat. Und darunter das Maximum sagt aus 18,2%. Das war die Performance der Jahresentwicklung, die am besten abgeschnitten hat. Und wir sehen hier, wenn wir auf den 3-Jahres-Bereich rübergehen, dass auch hier der schlechteste 3-Jahres-Bereich immer noch negativ war. Und jetzt die spannende Aussage aus meiner Sicht und so als Bestätigung zu dem, was du gesagt hast, nämlich Eva, dass die Laufzeit wirklich wichtig ist. In dem Moment, wo wir dem Fonds die Laufzeit gegeben hätten, in dem Fall zum Beispiel 5 Jahre, dann ist der Minimum, also die schlechteste 5-Jahres-Performance, nur mehr, wenn man so will, mit 1%, aber doch positiv. Und 1% pro Jahr würde das bedeuten. Und dann noch ein Sprung weiter, auf 10 Jahre, 2,6% pro Jahr. Was im Prinzip schon oberhalb der Inflation liegt. Per anno, da dürfen wir den Zinseszinseffekt nicht vergessen. Und hier ganz klar die Bestätigung, der Fonds braucht einfach seine Laufzeit, um sich zu entfalten. Und womit wir beim Kunden natürlich noch sehr, sehr gut argumentieren können, ist in diesem 10-Jahres-Bereich, wenn wir ihm das zeigen, dass wir ihm sagen, lieber Kunde, in diesen 10 Jahren hatten wir schon das ein oder andere Thema. Ich spreche nur 2008, 2009 an. 2011 war es nicht auch das tollste Jahr auf den Märkten. Und haben wir 2 Effekte drinnen, die sozusagen negativ auf die Märkte eingewirkt haben und trotzdem eine Performance im Schnitt von 3,6% pro Jahr. Und das ist so die klassische Aussage für die Laufzeit und warum man einem Fonds auch die Laufzeit geben muss, speziell wenn wir über Mischfonds reden. Jetzt haben wir sehr, sehr viel über Mischfonds gesprochen und Aktienbeimischungen. Es gibt aber natürlich Kunden, das wissen Sie besser als ich, die bei dem Wort Aktien einfach zusammenzucken, die mit Aktien einfach nichts am Hut haben wollen. Und selbst für diese Kunden gibt es eine Lösung bei uns im Dachfondsbereich, im Kernfondsbereich, nämlich den Raiffeisenfonds Konservativ. Wir haben es genannt, die vernünftige Alternative für Kunden, die sich in der Risikoklasse 2 MiFID-Kategorie wohlfühlen, ist das aus unserer Sicht eine mehr als nur vernünftige Alternative, um nicht zu sagen fast die einzige Alternative in Wirklichkeit in meinem Anleihenfondsbereich. Und ich möchte hier nur in ein, zwei Sätzen kurz skizzieren, wie dieser Raiffeisenfonds Konservativ funktioniert und warum wir ihn im Moment so gut finden. Er ist, wie gesagt, ein Dachfonds, passt also sehr gut in die Kernfondspalette hinein, besteht aus, grob gesagt, 5 Bausteinen, wenn man so will, nämlich Staatsanleihen, Investment Grade, Unternehmensanleihen guter Bonität, High-Yield-Anleihen, also Unternehmensanleihen, sage ich mal, mittlerer Bonität und Emerging-Markets-Anleihen mit und ohne Währungsrisiko. Das heißt, wir haben hier wirklich eine sehr breit gestreute Anleihenportfolio, wo wir die verschiedenen Töpfe je nachdem auf- und unterdrehen können, wie es gerade passt. Und auf Seite 25 können Sie sehen, wie im Moment aktuell die Gewichtung aussieht. Ganz rechte Spalte in Summe würde das bedeuten, wir haben aktuell knapp 29% Euro-Staatsanleihen drinnen. Ein bisschen über 20% sind im Unternehmensanleihenbereich, knapp 10% Unternehmensanleihenbereich High Yield. Und wenn wir da links ein bisschen rüberschauen, immer die Spalten vergleichen zwischen Minimum und Maximum, so sehen Sie, wie stark hier diese Töpfe auch bewegt werden können, von denen ich gesprochen habe. Also wenn wir jetzt nur mal den Euro-Staatsanleihen-Teil hernehmen, dann sind wir bei zwischen 9 und 25,8% Minimum versus Maximum an Gewichtungen und dazwischen hat es sich halt immer wieder bewegt. Und wenn wir eine Seite weitergehen auf der Folie 26, sehen Sie auch den Verlauf der verschiedenen Anleihenkategorien über jetzt einmal seit Mai, also fast einem Jahr, wie die Asset-Klassen, also die Anlageklassen im Anleihbereich auf und runter reduziert oder erhöht wurden. Also auch hier die Aussage, selbst für den Kunden, der ein reines Anleiheninvestment wünscht, wäre dieser wirklich breit gestreute Fonds eine Alternative. Jetzt noch einmal zurück zu den Mischfonds, weil aus unserer Sicht die Mischfonds trotzdem sehr, sehr interessant sind, weil sie die Aktienbeimischung haben. Das habe ich, glaube ich, schon zum 5. Mal gesagt und ich werde es noch ein paar Mal sagen. Eva, die Frage an dich, die obligatorische Frage. Welcher der Kernfonds ist dein Lieblingskernfonds?
So wie auch schon beim letzten Call, kann ich es nur wiederholen. Also ich persönlich bevorzuge den Raiffeisenfonds Ertrag. Das hat mehrere Gründe. Das heißt, erstens ist es zum Glück noch eine Zeit bis zur Pension. Also ich habe noch sehr viel Zeit vor mir und einen größeren Zeithorizont zum Veranlagen. Auf der anderen Seite ist auch meine persönliche Risikoneigung eine höhere. Also ich bin durchaus ein Investor, der gerne in Aktien investiert. Also von dem her passt das auch sehr gut. Ich nutze auch teilweise regelmäßiges Ansparen, aber auch fixe Einzahlungen. Und von der Strategieverteilung, wenn man sich eine Mischfonds anschaut und man sagt immer kurzfristige Strategie, mittelfristige, langfristige und auch die Fondsselektion, ist für mich persönlich der Raiffeisenfonds-Ertrag der meinen Wünschen als Investor, weil ich stehe auf beiden Seiten, am meisten entgegenkommt. Also ich habe dort für mich das bestmögliche Verhältnis zwischen Aktien und Anleihen und auch dem Einsatz der aktiven Strategien.
Das heißt, es hat sich nichts daran geändert, dein Baby ist und bleibt der Raiffeisenfonds-Ertrag, wobei die anderen natürlich nicht stiefmütterlich behandelt werden.
Nein, die werden definitiv nicht stiefmütterlich behandelt und sind sehr wichtige Produkte. Wie gesagt, da sehe ich mich als Kunde in dem Fall und da spricht mich der Raiffeisenfonds-Ertrag am meisten an, weil ich auch direkte Investments natürlich auch im Aktienbereich habe und als Mischprodukt ist das für mich das Geeignete.
Perfekt. Eine Kontinuität. Das passt ganz gut. Die allerletzte Frage an dich, Eva, für heute. Wenn du die heutige Telefonkonferenz in ein paar Kernbotschaften zusammenfasst, welche sind das aus deiner Sicht?
Da würde ich als Erster sagen, dass es auf die globale Streuung ankommt. Wir sind ja ganz, haben wir mal kurz den Kapitalmarkt gestreift. Wir haben eben gesagt, dass von Aktienmarktseite sehr viel für Aktien spricht. Von der Anleihenseite muss man sagen, ist das Bild ja nicht so gut, weil wir haben niedrige Renditen aufgrund bescheidener Wachstumsaussichten in Europa. Die EZB hat ja weitere Schritte bekannt gegeben und setzt sie zum Teil auch schon um. Die Ertragsseite ist relativ bescheiden, man muss schon in längere Laufzeiten reingehen, aber dadurch kommt es eben auch auf die globale Streuung an. Wir versuchen eben über die verschiedenen aktiven Strategien und Diversifizierungen eben einen Ertrag zu generieren und wir sind nicht nur in einem einzelnen Markt oder in einer einzelnen Assetklasse investiert. Das finde ich einmal für mich ein sehr großes Thema. Dann man muss einem Fonds, wenn man ein Fondsinvestment tätigt, als Investor meines Erachtens, muss man sich bewusst sein, dass man am Kapitalmarkt unterwegs ist. Man muss hier die Mindestbehaltedauer, die von uns bekannt gegeben wird, immer wieder sollte man einmal zur Verfügung haben. Wenn man vorzeitig mit einem Ergebnis zufrieden ist, spricht nichts dagegen, dass man aussteigt. Aber grundsätzlich, die Investmententscheidung sollte unter Einbeziehung dieser Laufzeit unbedingt getroffen werden. Und das regelmäßige Ansparen macht sicher großen Sinn. Wie gesagt, man ist schon ab kleinen Beträgen von 50 Euro dabei. Und das hat den Vorteil, man beschäftigt sich als Privatanleger nicht laufend mit den Märkten und wird so sicher nicht den besten Zeitpunkt erwischen, was generell ein ganz ein schwieriges Thema ist, ein Investment-Timing zu treffen. Wann ist der Markt am tiefsten, wann steige ich ein und wann ist er am höchsten, wann steige ich aus? Also mit dem Einsteigen, das kann man damit lösen, dass man eben diesen Vermögensaufbau macht.
Perfekt. Das heißt, zusammengefasst, globale Steuerung, ganz wichtig, Laufzeit, regelmäßiges Anspannen.
Genau.
Super. Mit dem möchte ich auch die Telefonkonferenz von heute beenden mittlerweile. Ich möchte mich bei dir bedanken, liebe Eva.
Gerne.
Auch bei Ihnen, liebe Teilnehmer, möchte ich mich bedanken. Ich möchte Sie noch einmal an die Möglichkeit erinnern, eventuelle Fragen an uns zu richten. Dazu schreiben Sie bitte ein E-Mail an dalibor.gavric@rcm.at. Die Aufzeichnung dieser Konferenz wird Ihnen in den nächsten Tagen über die elektronischen Medien zur Verfügung gestellt. Die Konferenz wird nun beendet. Mhm.